Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Ja, er hielt schon sehr schnell seine Siegesrede, da waren noch gar nicht so viele Bestätigungen da. Fox News war der erste Sender, der Donald Trump zum Sieger ausgerufen hat. Moin zu einer Sonderausgabe von Resonanz und Replik und moin Micha.
Hallo zusammen.
Micha, wie war deine Nacht?
Kurz.
Und wie ist dein Tag?
Gelähmt.
Erzähl mehr.
Ich würde gerne zitieren den Journalisten Nikolaus Blome, den wir ja auch schon hier in der Sendung hatten, der immer mal wieder auf ein Zitat von Angela Merkel zu sprechen kommt, das eines seiner Lieblingssätze nennt. Und dieser Satz heißt: Es gibt einen großen Unterschied zwischen Erwarten und Erleben.
Okay.
Und nach 2016 ist das für mich in Bezug auf internationale Politik das zweite Mal, dass mich dieser Satz quasi so sehr daran erinnert, wie ich mich gerade fühle. Wie geht's dir?
Ja, also meine Nacht war noch etwas kürzer als deine. Ich habe versucht, am Tag dann wieder ein bisschen was nachzuholen. Aber gelähmt wäre das falsche Wort, weil ich irgendwie auch ein bisschen damit gerechnet habe, so sehr ich mich in der letzten Ausgabe auch festgeklammert habe an der Prognose des Wahl-US-Gurus Alan Lichtman. Aber es gab ja auch schon vorher immer wieder Hinweise, dass Trump leicht vorne liegen würde. Von daher, ich habe dir das ja schon mal in der Vergangenheit gesagt, mein erster großer Schock über wie Menschen entscheiden über die Welt, lass mich mal so sagen, war der Brexit. Da bin ich echt aus den Latschen gekippt und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und danach war nämlich auch schon die erste Wahl von Trump für mich nur noch eine logische Konsequenz über wie sich der Westen gerade verändert. Und dass er jetzt wiedergewählt wurde, war einfach im Bereich des Möglichen. Mich hat er ein bisschen geschockt, oder das heißt geschockt, enttäuscht wäre das bessere Wort, dass Donald Trump im Endeffekt noch deutlicher gewonnen hat als beim letzten Mal. Und da gehen wir auch gleich im Detail nochmal drauf ein, welche Gruppen er auch erreicht hat. Also noch mehr Rückenwind und Support bekommen hat, als es sich im Vorfeld abzeichnete durch die Umfragen. Genau.
Ganz kurz, wir nennen uns ja die kleine Audiokolumne.
Genau.
Um welchen Podcast dreht sich denn heute unsere Kolumne?
Ja, darauf wollte ich gerade eingehen. Wir haben uns natürlich alles Mögliche jetzt reingezogen. Also angehört. Ich habe mir bis hin zum ZDF-Livestream alles angehört. Ich wüsste gar nicht, was ich anfangen soll, was wir heute rezensieren könnten. Nein, ganz konkret geht es um den Podcast The Daily von der New York Times. Das ist ein, wie der Name schon sagt, tägliches Format. Und weil es von der New York Times ist, auch nicht überraschend, ein Nachrichtenformat, vor allen Dingen politisch. Wird in der Regel von Michael Barbaro, einem Journalisten der New York Times, einem politischen Journalisten, moderiert. Alternativ auch von Sabrina Tavernisi. Heute, also 6. November, weil wir nehmen diesmal tagesaktuell auf, hat Michael Barbaro eine Gesprächsrunde gemacht um 1.30 Uhr New Yorker Zeit. Und hat sich drei Kolleginnen und Kolleginnen eingeladen. Einmal ist das Nate Cohn, der ist Chief Political Analyst, also der Chef der politischen Analyse, würde ich sagen.
Hätte ich gesagt, ja.
Der New York Times, dann Lisa Lehrer, sie ist politische Korrespondentin national für die Times. Und dann ist Ted Herndon, der ist ein politischer Reporter und war halt viel unterwegs, auch im Wahlkampf in den USA, und moderiert selbst auch den Podcast The Run-Up. Genau. Und dieses Quartett ist dann in der Nacht, in der New Yorker Nacht zusammengekommen, um eine erste Analyse zu machen. Und das fand ich ganz interessant. Also Hintergründe, Zusammenhänge zu verstehen. Und die sind ja im Zweifel immer noch tiefer im Thema, näher am Puls als deutsche Medien oder auch meines Erachtens auch deutsche Korrespondenten in den USA.
Ja, das denke ich auch, dass die näher dran sind. Und ich bin gespannt zu sehen, wie du das aufnimmst, was hier als erste Analyse, muss man ja sagen,
absolut,
präsentiert ja worden ist.
Genau. Kurz nochmal die Zahlen und Fakten, die wir Stand 18 Uhr haben. Donald Trump ist der 45. und nun auch der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden und er gewinnt mit deutlichem Vorsprung, das hatte ich auch schon gesagt, was mich ein bisschen schmerzt, die Präsidentschaftswahl. Er hat 277 Stimmen bekommen, 224 aktuell Kamala Harris. Und es sieht auch so aus, als hätten die Republikaner auch den US-Kongress möglicherweise hinter sich. Zumindest im Senat, der 100 Sitze hat, haben sie schon 52 Plätze bekommen. 42 gehen an die Demokraten, 5 sind noch offen. Aber damit haben die Republikaner den Senat schon gewonnen. Und das Repräsentantenhaus hat 435 Sitze, 204 sind da schon an die Republikaner gegangen, 182 an die Demokraten. Man braucht 218 für eine Mehrheit, 49 sind noch offen, aber die Chancen sind wohl auch da hoch, dass die Republikaner sich das Repräsentantenhaus möglicherweise auch holen. Das heißt in der Konsequenz, dass Donald Trump durchregieren könnte. Möchtest du noch was sagen? Oder schluckst du noch?
Also tatsächlich schluck ich noch, weil ich mir das gerade nochmal so überlegt habe und ich glaube, dass das bei uns allen auch sacken muss über die nächsten Tage, was das tatsächlich bedeuten wird, auch langfristig nochmal. Insbesondere bei dem letzten Punkt habe ich geschluckt mit den 50.000 Beamten, die hier ausgetauscht werden sollen, weil man das, und ich bin ja von Haus aus Jurist, also habe so ein bisschen Gefühl dafür, was eine Verwaltung, auf die man richtig Durchgriff hat, was das hier bedeuten kann. Denn diesmal ist er vorbereitet. Und das wird so viele Implikationen haben auf so vielen verschiedenen Feldern und eben nicht nur innenpolitisch, dass es aus meiner Sicht unmöglich ist, aktuell das nur ansatzweise komplett zu überblicken. Ja, du machst hier gerade parallel nochmal die Ergebnisse auf. Na, und man sieht im Prinzip, die USA sind blutrot, was die Farbe der Republikaner ist.
Genau. Die Ergebnisse weichen so ein bisschen ab. Deshalb haben wir euch auch die Uhrzeit genannt, wann wir aufnehmen. Und tatsächlich hängt es auch an der Quelle. Also wir werden euch beide Quellen, die wir abwechselnd uns angeschaut haben, in die Shownotes packen. Nämlich einmal die New York Times und einmal CNN. Schlussendlich ist der Tenor der gleiche, nämlich die Demokraten haben verloren. Kommen wir zu dem Podcast. Also, oder vielleicht nochmal kurz zu Donald Trump, der seine Siegesrede ja sehr früh gehalten hat. Und er hat ja auch eine goldene Ära für die USA angekündigt. Und die ersten Medien, die ich dazu konsumiert habe, auch deutsche Medien, sprachen von einer relativ versöhnlichen Rede. Wie hast du die empfunden? Hast du sie gesehen oder gehört in Auszügen?
Ich habe die heute Morgen live gehört. Und Versöhnlichkeit liegt da sicherlich stark im Auge des Betrachters.
Ja, also er war wohl, also ich fand auch, also er war natürlich sehr relieved und ne, seine Familie um sich herum und er hat ja auch, da war ich schon fast wieder eingenickt, glaube ich, 35 Leuten namentlich gedankt.
Inklusive seiner Schwiegereltern.
Richtig,
Alter.
Die auch teilweise nicht mehr leben, ne?
Keine
also
Ahnung.
Die also Mutter von Melania hat er auch gedankt und wenn ich das richtig rausgehört habe, sagte er schon Rest in Peace hinten dran. Also ich glaube, die scheint nicht mehr zu leben, was auch immer. Also ja, müssen wir nicht im Detail drauf eingehen. Kommen wir zu dem Podcast, den ich sehr interessant fand, weil wie gesagt, da waren Analysen, die ich jetzt so im Detail noch nicht in deutschen Medien, aber ich will auch nicht auf Vollständigkeit verweisen, die ich konsumiert habe. Und da sind ein paar Punkte mir aufgefallen, die ich sehr interessant fand. Also schlussendlich machen sie natürlich den Demokraten massive Vorwürfe, dass sie auch Chancen vertan haben.
Welche Vorwürfe genau sind das?
Also einer der Hauptvorwürfe war, dass sie sagen, dass die Demokraten sich so ein bisschen am Obama-Wahlkampf am 1. 2008 orientiert haben und einfach hofften, dass wenn man auch eine schwarze Kandidatin hinstellt, dass man so ein bisschen so ein Obama-Vibe reinholen kann, so ein Obama-Zug und dass es auch noch eine Frau ist. Und sie sind sich sehr einig, dass Repräsentation noch kein Zugpferd ist und dass man mit Repräsentation auch nicht Zielgruppen erreichen kann. Also interessant ist den Hintergrund, den sie aufmachen, nämlich die Republikaner haben es dieses Mal geschafft, sämtliche Personengruppen für sich zu gewinnen. Die Einwanderer, die Schwarzen, die Latinos, Arbeiter, indem sie quasi den Kampf gegen das Establishment ausgerufen haben und haben auch sinngemäß sowas gesagt wie, wir sind euer Zufluchtsort raus aus einem unfairen System. Und machen da gleichzeitig den Demokraten nämlich den Vorwurf und die ziehen nämlich damit wieder eine Parallele zum Obama-Wahlkampf, der für diesen Change geworben hat und die Kampagne auch so ausgerichtet hatte. Und der Journalist Estelle Herndon meint, dass in diesem Wahlkampf eigentlich Joe Biden diese Tür für die Republikaner geöffnet hat, weil er sagt, er hätte im Endeffekt doch verweigert zu tun, was er 2020 angekündigt hatte, Biden, nämlich eine neue Debatte zuzulassen, die mehr Leute abholt und anspricht, also tiefer wirklich ins Volk reinzukommen und die Demokraten aus ihren bisherigen Strukturen zu befreien, um sich noch breiter aufzustellen. Und er ist halt der Meinung, dass das nie so umgesetzt wurde und Donald Trump quasi diese Neuausrichtung in seinem Wahlkampf umgesetzt und vervollständigt hat und so eigentlich die Massen angesprochen hat. Also er hat ja wirklich in diesem Wahlkampf geschafft, so viele Zielgruppen mitzunehmen wie selten. Und werfen gleichzeitig Harris vor, dass sie sich sehr fokussiert hat auf Frauen mit diesem Abtreibungsthema.
Mhm.
Vor allen Dingen auch eher gebildete akademische Frauen
adressiert. Also eigentlich derselbe Fehler.
Und urbane Frauen, also Frauen aus eher städtischem, urbanem Umfeld. Und das war so ihre Zielgruppe, die nicht gereicht hat, um eine Wahl zu gewinnen.
Also wir haben ja gestern Abend zusammen mit Freunden uns auf die Wahl eingestimmt und halt Sendungen geguckt, bevor die ersten Ergebnisse dann kamen. Mhm. Und was ich wirklich nicht verstehen kann, ist diese Nummer, Trump geht zu McDonald's.
Mhm.
Wie glaubwürdig auch immer das tatsächlich war, wenn man da versucht, einigermaßen objektiv drauf zu gucken. Aber dieses Bild, der stellt sich an die Friteuse.
Hat den Kittel an.
Hat den Kittel an und brutzelt als Milliardär Pommes.
In Hemd und Schlips.
In Hemd und Schlips. Und daneben wird ein Bild von Kamala Harris gesetzt auf dem Cover der Vogue.
Mhm.
Und in dem Moment, da hatte ich so ein schlechtes Gefühl. Ich hatte das mit der Vogue nicht wirklich mitbekommen oder hatte es vergessen, keine Ahnung. Aber es zahlte für mich so ein auf diese Abgehobenheit, die man damals Hillary Clinton schon vorgeworfen hat. Dieses über dem
ja,
Volk
Harris
steht.
Sitzt da ja auch ganz, ich meine, klar Vogue, ne, aber sie sitzt da ja auch super elegant in einem Kostüm da und sieht einfach perfekt aus, ne? Und in einer Kulisse auf einem Sessel, was auch
ja,
einfach
und,
nicht
und
die Realität widerspiegelt,
also
der WählerInnen.
Ja, also ich finde den Gedanken, dass Biden es hier versäumt hat, die Debatte weiter aufzumachen, die Demokraten weiter aufzumachen. Also die Demokraten haben ja auch in den USA dasselbe Problem wie die SPD in Deutschland, dass die Arbeiterklasse sich von ihr abgewandt hat, weil sie sich nicht repräsentiert fühlen. Dass man sich innerparteilich, das ist ja auch eine stark gespaltene Partei, dass man sich mit vielen Randthemen aus Sicht der normalen Leute beschäftigt, die sicherlich eine Berechtigung haben, diese Themen, dass man darüber spricht, aber die in dem Fokus, in dem sie dauerhaft stehen, in der Priorisierung bei normalen Leuten einfach anders sind. Deswegen kann man jetzt lange diskutieren, hätte Biden früher zurücktreten müssen oder sein Ziel erklären können.
Das ist auch eine Diskussion in diesem Podcast tatsächlich. Also gerade der Journalist Stead Herndon ist wirklich emotional im Vergleich zu den anderen. Ich finde, er ist sehr für so eine Gesprächsrunde fast schon impulsiv, muss man sagen. Also ne, gemessen an an der ruhigen, besonnenen Art der anderen drei, die da mit in der Gesprächsrunde sind. Also er flippt nicht aus oder sowas, aber man merkt schon, wie er einen Puls hat und auch einfach Joe Biden wirklich massive Vorwürfe macht, auch nicht rechtzeitig genug zurückgetreten zu sein und dass es, oder nicht wieder anzutreten, so rum muss man das ja eigentlich sagen, dass es auch nicht diesen Vorwahlkampf gab und dass es halt wohl für die Bevölkerung so ein Gefühl gab, wie wir schieben jetzt halt einfach eine nach von uns, also quasi eine, die natürlich auch mit ihm zusammen gewählt wurde und dass sie diesen Change-Aspekt, warum, sie haben einfach nicht geglaubt, dass sie was anders macht. Und da hat sie ja auch in der Vorwahl wirklich auch Chancen vertan, sich stärker abzugrenzen.
Ja, also wenn man gefragt wird in dem Interview, was hätten sie denn anders gemacht? Und dann muss man überlegen und sagt, eigentlich nichts. Ja. Das ist schon dramatisch. Ich finde den Gedanken von ihm interessant. Ich würde aber dagegen setzen wollen, dass es vielleicht die Demokraten auch zerrissen hätte innerparteilich, wenn sie eben diesen innerparteilichen Wahlkampf so geführt hätten, weil das ja eine zutiefst gespaltene Partei ist, die auch bis heute niemand einen kann, außer die Obamas, die da so rhetorisch den Mantel drüber legen. Und das ist für mich auch von Anfang an die große Schwäche dieser Kampagne gewesen, so zu tun, als könne man 2008 wiederholen. Denn ja. Kamala Harris ist und war nie ein derartiges charismatisches und rhetorisches Talent wie Barack Obama. Also wenn man den Mann jetzt wieder gesehen hat, live on stage, auch hier, wie er mit Eminem zusammen aufgetreten ist, das ist einfach nicht nur eine andere Liga, das ist ein anderes Game. Und man hat es nicht geschafft, einen Wahlkampf da zu führen, der irgendwie die normalen Leute anspricht.
Ja.
Und auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, man kann sich jetzt beklagen über die Fehler der Demokraten. Am Ende des Tages, die amerikanische Bevölkerung hat meiner Meinung nach das sehenden Auges gewählt.
Das ist auch Thema auf jeden Fall.
Sie wissen, was auf sie zukommt.
Sie haben nämlich auch gesagt in dem Podcast, auch wieder Sted Herndon meinte auch ganz klar, 2016 wussten die Leute nicht wirklich, worauf sie sich eingelassen haben, als sie Trump das erste Mal gewählt haben, aber dieses Mal schon. Es war vorher noch so ein bisschen Blackbox und man hat sich noch stark von dem Entertainer so ein bisschen einfach mitziehen lassen. Aber diesmal waren sie halt sich bewusst, was sie machen. Und da schwingt auch ganz klar ein Vorwurf durch. Klar ist New York Times, ne? Natürlich ein demokratisches Blatt. Was ich auch interessant fand, und manchmal kriegen wir das ja auch aus einem anderen Land gar nicht so mit. Da muss ich immer wieder an Justin Trudeau denken, aus Kanada, der Premier, der halt immer im Ausland sehr positiv in Empfang genommen wird und so lange, wie wir wissen, schon sehr unbeliebt bis verhasst ist in Kanada. Und ähnlich scheint es auch mit Biden, also nicht in dem Ausmaß wie vielleicht Trudeau, aber auch Biden soll sehr unpopulär gewesen sein, was die Demokraten wohl zu lange ignoriert haben. Und man hätte wohl schon sagen können oder vorher hinter verschlossener Tür mit ihm verhandeln können, so von wegen, du machst jetzt diese Amtszeit, aber bitte tritt nicht nochmal an, lass uns mal neu. Und er hätte das ja wunderbar mit seinem Alter begründen können und sagen, Leute, ich habe hier eine Tür für die Demokraten eröffnet, aber ich möchte wirklich einer neuen Generation, also wir reden von Männern um die 80, ja, so, also man muss das dann auch nicht entschuldigen, warum man nicht wieder auftritt, aber vielleicht wäre das tatsächlich die bessere Lösung gewesen, in der Amtszeit eine Kandidatin aufzubauen und dann einen Vorwahlkampf zu machen.
Ja,
wie siehst du das?
Also sicherlich wäre das ein Gedanke gewesen. Die Frage, die sich für mich immer noch stellt, sind die USA da überhaupt schon bereit für eine Frau? Ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist und dann ist es auch egal, was man persönlich für eine Meinung hat. Das muss man mit einbeziehen, ja, weil offensichtlich hat ja dieser Frauenbonus, dieser vermeintliche Frauenbonus erneut überhaupt nicht gezogen. Ja.
Ja, und Frau und Schwarz, ne? Man hat ja auch gehofft, dass man da echt noch einen Doppelschlag macht. Also
ja, aber es hat die Leute nicht.
Representation is not enough, ist so oft jetzt in diesem Podcast auch gesagt worden.
Ich glaube, es hat die Leute nicht abgeholt, weil am Ende des Tages wahrscheinlich diese Angst, überrannt zu werden durch illegale Einwanderung, von Trump so hochgejatzt worden ist. Es war von Biden sicherlich nicht schlau, Kamala Harris mit dieser Aufgabe zu betrauen, weil man da auch schon vor 4 Jahren wusste, dass die eigentlich nicht lösbar ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses Thema Inflation. Kleiner persönlicher Bericht. Ich war letztes Jahr in den USA und hatte dort dann auch die Gelegenheit, ein paar Tage noch Urlaub zu machen. Und wer deutsche Preise gewohnt ist und in einen US-Supermarkt geht, der fällt wirklich hinten runter. Und da sind irgendwie die Höchstpreise bei uns gerade für Butter oder was, die haben ja schon immer die Schuhe ausziehen können, sind nichts dagegen, was selbst billige verarbeitete Lebensmittel in den USA im Supermarkt kosten. Und dass die Demokraten da nichts angeboten haben, wie kann die normale Bevölkerung in Zukunft wieder mehr für ihr Geld bekommen oder mehr Geld bekommen, das ist, glaube ich, wirklich eines der Themen, die hier massiv unterschätzt worden sind. Wo auch alle Auslandskorrespondenten immer darauf verwiesen haben, ja, das Wirtschaftswachstum und die Börse und bla, ja, alles schön.
Aber gut, wir haben ja immer, das Problem haben wir ja auch in Deutschland respektive in Europa, ne? Ukraine, Krieg, Corona etc., Inflation explodiert. Natürlich, wenn sie auch zurückgeht und die Inflation irgendwann sich auf 2% einpegelt, hat es ja trotzdem zur Konsequenz, dass so massiv erhöhte Preise, und wir reden ja auch von Gierflation, also die immer kleiner werdenden Packungen etc., was ja auch einfach eine Preiserhöhung ist, dass das natürlich, wenn es einmal eingeführt ist, auch nicht mehr zurückgenommen wird.
Absolut.
Selbst wenn sich die Inflation erholt, man bleibt einfach auf einem teuren Niveau. Das ist ja wohl mit das Problem in den USA auch.
Ja.
Genau.
Also absolut. Und das ist dann halt wieder diese Bubblehaftigkeit, diese vermeintliche von vielen Demokraten, das nicht genug im Blick gehabt zu haben.
Ja. Um das nochmal zu fokussieren auf diesen Podcast von The Daily, die sind sich schon einig, dass Trump wirklich deutlich gewonnen hat, also deutlicher als bei der letzten Wahl, nicht so viele Swing States geholt hat oder nicht so massiv, wie Obama das getan hat, aber doch auch ein paar Swing States für sich geholt, also fast eigentlich alle abgeräumt hat, ne? Ja.
Ich nehme an, am Ende hat er alle.
Ja, aber sie sagen, es ist halt mehr als ein Achtungserfolg, sondern er hat einfach richtig campaigned und auch entsprechend jetzt den Sieg klar geholt.
Ja, er hat ja auch das Popular Vote, hat genau. Er 2016 nicht.
Genau, richtig. Das heißt also nicht nur repräsentativ, sondern tatsächlich die meisten Stimmen
auch auf
der Bevölkerung.
Genau, gehört. Auf das ganze Land bezogen.
Genau. Und ich würde gerne noch auf Auswirkungen zu sprechen kommen, die uns auch betreffen können. Also was bedeutet das jetzt, dass Donald Trump, wie Sie auch noch erwähnen, ein US-Präsident, der auch mehrere Rekorde jetzt geholt hat, wie zum Beispiel erstmals als Verurteilter oder dann auch mal dreimal angetreten, einmal gewonnen, einmal verloren, wieder gewonnen. Also diese Konstellation, er hat jetzt mehrere geschichtsträchtige Ergebnisse erzielt, sozusagen auch in diesem Wahlkampf. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ihn auch schon angerufen und hat auch mit ihm gesprochen.
Ach,
und
echt?
Ihm gratuliert.
Oh.
Ja. Und hat auch schon sich öffentlich geäußert zur Wahl von Donald Trump. Und da will ich jetzt mal mit dir reinhören.
Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner. Wir wissen um den Beitrag, den wir für diese Partnerschaft leisten und auch in Zukunft leisten werden. Das gilt auch mit Blick auf die Bedrohung, die Russland nach Auffassung aller NATO-Alliierten für die Sicherheit im euroatlantischen Raum darstellt. Zweitens, die Europäische Union muss eng zusammenstehen und geschlossen handeln. Als deutscher Bundeskanzler wirke ich darauf hin. Folgt mein dritter Punkt. Von der transatlantischen Partnerschaft profitieren beide Seiten. Die EU und die USA sind zwei ähnlich große Wirtschaftsräume, verbunden durch die engsten wirtschaftlichen Beziehungen weltweit.
So, jetzt hat er 3 Punkte aufgemacht. Was sagst du zu Olaf Scholz?
Die Punkte sind alle richtig und auf keinen einzigen hat er sich gleichzeitig vorbereitet. Weil wir einfach seit 2014 mit Putin in der Krim, 2016 erstmals Trump, es weder als Bundesrepublik Deutschland noch als Europäische Union in irgendeiner Weise geschafft haben, uns darauf vorzubereiten, was denn passiert, wenn der große Bruder in Washington nicht mehr schützend dabei steht. Diese Debatte werden wir jetzt haben im Kontext Wirtschaft und im Kontext Sicherheit. Es ist ja Stand jetzt überhaupt nicht absehbar, was da passiert. Mhm. Ich hätte mir jetzt von Herrn Scholz gewünscht, dass er mit Emmanuel Macron gesprochen hat, dass er sich trifft mit vielleicht Macron, mit Donald Tusk, dem Regierungschef in Polen, ja, dass man signalisiert, was können wir jetzt tun in dieser Situation? Wie können wir Wirtschaftswachstum ankurbeln in der Europäischen Union? Wie können wir verteidigungsfähig werden? Ganz brutal gesagt, wie können wir uns darauf vorbereiten, dass wir als Europäische Union nicht die Nächsten sind nach der Ukraine? Und zu all dem sagt er nichts. Hintergrund ist natürlich auch, dass es gerade in Berlin um das Überleben der Ampel-Regierungskoalition geht.
Ja gut, die sind mit sich selbst beschäftigt, aber ich glaube, dass sie jetzt in den letzten, selbst Mark Rutte in seiner Eigenschaft als neuer NATO-Generalsekretär hat sich schon mit der Möglichkeit oder mit dem realistischen Szenario, dass Donald Trump künftig der nächste 47. US-Präsident wird, auseinandergesetzt und versucht, die NATO da schon in Position zu bringen. Und ich meine, er gilt ja als ein Trump-Flüsterer. Er muss wohl ganz gut Zugang zu ihm haben und auch ihm, ich glaube sogar Trump hat über ihn gesagt, er ist ein nice guy. Wobei er wohl recht, ja, also er gilt ja als, deshalb war er ja auch großer Favorit für die Wahl zum NATO-Generalsekretär, weil man sich tatsächlich schon damit befasst hat bei der NATO, dass Donald Trump auf der anderen Seite des Tisches sitzen könnte und Rutte ihm jetzt ein oder andere Widerwort schon in sehr charmanter Art und Weise gegeben hat. Also er bietet Trump Paroli und hat aber eine Ebene mit ihm als Favorit für den Job.
Vielleicht kann man ja mit Herrn Trump was verdealen, von wegen ich beschütze euch, solange ihr Transportkapazitäten, Raketen, keine Ahnung was bei mir kauft. Hm. Aber die Spekulationen schießen ja jetzt schon ins Kraut, dass die Mittelstrecken-Raketenstationierung, die zwischen Biden, Scholz und Co. ausgemacht worden ist, dass die unter Trump sofort gestoppt werden wird, dass diese Raketen, die ja der Abschreckung dienen, hier überhaupt nicht ankommen werden. Also es ist, passiert schon so viel.
Ja.
Ich glaube, für uns alle ist es jetzt auch wichtig, möglichst eine Resilienz wieder zu entwickeln und uns vielleicht daran zu erinnern, dass wir als Welt schon mal 48 Monate Trump im Weißen Haus überstanden haben.
Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was uns erwarten kann oder was die Welt und die USA erwartet mit einem US-Präsidenten Donald Trump. Kommen wir auf die Innenpolitik zu sprechen. Steuersenkungen plant er, vor allen Dingen für Reiche und Unternehmen. Und das muss natürlich refinanziert werden und er will Einsparungen erzielen im Bereich Sozialausgaben und das soll Elon Musk machen. Das heißt, die Leute oder viele seiner Wähler werden dann quasi das bezahlen müssen, dass Unternehmen und Reiche Steuererleichterungen kriegen.
Spannend dazu finde ich, da bin ich jetzt erst kurz vor der Wahl drauf gestoßen überhaupt, warum ist denn Elon Musk hier überhaupt so aktiv? Was ist denn sein Interesse?
Naja, er würde von Steuersenkungen auch profitieren, ne?
Ja, aber es gibt ja wohl noch ein übergeordnetes Interesse von ihm. Er möchte ja gerne den Mars besiedeln und ist auch selbst schon 53. Das heißt, für ihn drängt die Zeit. Und es gab ja tatsächlich auch Wahlkampfauftritte von ihm, wo er das zum Thema gemacht hat. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, ob du hier durch Einsparmaßnahmen aller Art ein Mars-Programm finanziert werden soll, um die Egos von Donald Trump und Elon Musk zu befriedigen.
Ja, Stichwort Ego-Befriedigung und in Politik in den USA, Donald Trump plant ja wohl auch, das Justizministerium gegen die Demokraten einzusetzen, das hat er schon angekündigt. Und darüber hinaus, weil es laufen ja, und dann sind wir wieder bei dem Bereich, es gibt einen Rekord nach dem anderen, den Donald Trump bei dieser Wahl aufstellt, nämlich, dass es natürlich auch Verfahren gegen ihn gibt, mehrere. Also nicht nur, dass er verurteilt ist, es laufen ja auch noch Verfahren. Also er genießt jetzt einerseits natürlich Immunität als US-Präsident, aber er kann auch dafür sorgen, dass diese Verfahren dann auch in Zukunft nicht weiter laufen. Mit einer Ausnahme wohl, Stand jetzt, ist das Georgia-Verfahren gegen ihn, weil das ein Bundesstaatsverfahren ist, kann er das nicht einfach eliminieren und stoppen, aber für die Zeit seiner Präsidentschaft ist er da jetzt erstmal immun, also schlussendlich fällt es dann, glaube ich, nicht mehr ins Gewicht. Müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt. Außenpolitisch hatten wir schon angesprochen, massiven Druck auf die Europäer und die NATO will er erhöhen. Das werden wir auch zu spüren bekommen. Und dann hat er quasi schon den nächsten Handelskrieg angekündigt, nämlich auch gegen uns, die Europäer. Stichwort Tariffs, Tariffs, Tariffs. I love Tariffs, die Strafzölle. Bis zu 20% auf europäische Waren, allen voran deutsche Autos. Zwischen 10% und 20% und Produkte aus China will er mit bis zu 60% Straf bezollen. Genau. Und das kann auch für uns, auch die deutsche Wirtschaft, massive Auswirkungen haben. Es gibt schon die ersten Institute, die ausgerechnet haben, wie hoch der Schaden, also der geht in die Milliarden, werden könnte, wenn er das umsetzt.
Der Punkt ist ja, dass er so erratisch ist und sich dann auch nicht mehr interessiert, was er irgendwann irgendwie angekündigt hat. Ja, also ich glaube, die ersten, die vom Bus geschubst werden, das ist wohl leider die Ukraine, die ukrainische Bevölkerung, wenn tatsächlich hier alle Militärhilfen gestoppt werden, ja, um den ukrainischen Präsidenten Zelensky an den Verhandlungstisch zu zwingen, um dann sicherlich unglaubliche Zugeständnisse machen zu müssen. Auch das kann man noch nicht prognostizieren, was tatsächlich passiert, aber diese Unsicherheit als solche tut ja schon nicht gut. Und während die US-Börsen ja heute eher abgehoben haben, beispielsweise die Aktien von Herrn Musk, sieht es ja an der deutschen Börse genau anders aus. Um vielleicht ein Stück weit positiv zu enden, ein angenähertes Zitat von Obama, der mal gesagt hat, dass Geschichte in Pendelbewegungen verläuft. Und gerade schwingt das Pendel in eine Richtung, aber es wird auch wieder in die andere Richtung sich bewegen. Das ist, nachdem Alan Lichtman nicht recht behalten hat, meine Hoffnung für die Zeit nach der zweiten Amtszeit von Donald Trump.
Ja, mit diesen Worten entlassen wir euch diesmal in den Abend anstatt in den Morgen und in die Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei Instagram, schreibt uns eine Mail an resonanz@resonanz-replik.de.
Hört gerne nächsten Montag wieder rein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Bis dann.